DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Strafzölle gegen Champagner, wie Frankreich auf die neuesten Drohungen aus Washington reagiert. Gemeinsam gegen Huawei, wie sich Berlins Transatlantik-Koordinator eine Lösung vorstellt. Und Menschenrechte Nebensache, wie die Schatten der Vergangenheit Volkswagen in Brasilien einholen. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Was haben Google, Facebook und Amazon mit Champagner oder Camembert aus Frankreich zu tun? Eigentlich gar nichts. Und doch, wenn es nach dem Willen von US-Präsident Trump geht, dann werden demnächst Strafzölle auf solche Produkte in den USA fällig. Weil Frankreich nämlich mit einer eigenen Digitalsteuer der Steuervermeidung von US-Konzernen einen Riegel vorschieben will. Und dabei will die Regierung in Paris auch bleiben. Von dort berichtet Martin Bohne.
Frankreich will nicht nachgeben. Finanzminister Bruno Le Maire bezeichnete im französischen Rundfunk die US-amerikanische Sanktionsdrohung als inakzeptabel. Die nationale französische Digitalsteuer will die Steuergerechtigkeit wiederherstellen. Die Internetgiganten zahlen viel weniger Steuern hierzulande als französische Unternehmen. Und die Steuer zielt nicht nur auf US-Unternehmen, sondern auf alle Unternehmen, auch chinesische und europäische. Sie ist also nicht diskriminierend. Mit der Begründung, die Steuer diskriminiere gezielt amerikanische Unternehmen wie Google, Facebook oder Amazon, hatte der US-Handelsbeauftragte am Montagabend Strafzölle in Höhe von rund 2,5 Milliarden Dollar auf französische Produkte vorgeschlagen. Betroffen wären unter anderem bestimmte Käsesorten, Champagner, Kosmetikprodukte und Handtaschen. Ob die Sanktionen in Kraft treten, soll im Januar nach Anhörung entschieden werden. Für diesen Fall hofft der französische Finanzminister auf Schützenhilfe durch die Europäische Union. Er habe bereits mit der EU-Kommission gesprochen, um uns zu versichern, dass es dann europäische Gegenmaßnahmen geben werde, starke Gegenmaßnahmen. Am liebsten würde der französische Finanzminister den Konflikt aber vermeiden. Man dürfe nicht in einen Wettlauf von Sanktionen und Gegenmaßnahmen eintreten. Le Maire verwies dabei auf die derzeit laufenden Verhandlungen um eine weltweite Steuer für Internetunternehmen. US-Präsident Trump hatte einer solchen Steuer auf dem G7-Gipfel im August grundsätzlich zugestimmt. Frankreichs Präsident Macron hatte daraufhin zugesagt, im Falle einer globalen Regelung den US-Unternehmen die bis dahin einbehaltene Steuer zurückzuerstatten. Frankreich hat in diesem Jahr im Alleingang eine Steuer für alle Internetunternehmen eingeführt, die in Frankreich mehr als 25 Millionen Euro Umsatz erzielen. Die Steuer beläuft sich auf 3% des Umsatzes. Damit sollen in diesem Jahr rund 400 Millionen Euro eingenommen werden.
Aus Paris berichtete Martin Bohne. Europa sollte den Streit um den chinesischen Technologiekonzern Huawei nutzen, um stärker mit den USA zusammenzuarbeiten. Das schlägt der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Peter Bayer vor. Er regt an, dass Firmen aus der EU und den USA eine Art Gegengewicht zu chinesischen Herstellern aufbauen sollten. Wie das aussehen könnte, darüber berichtet Steffen Wurzel.
Europa könnte die Debatte um den regierungsfreundlichen chinesischen Huawei-Konzern nutzen, um selbst aktiv zu werden in Sachen 5G-Technologie. Das schlägt der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Peter Bayer vor. Konkret, die skandinavischen Technologiekonzerne Nokia und Ericsson könnten sich zum Beispiel mit Siemens und Unternehmen aus den USA zusammentun, um gemeinsam eigene 5G-Komponenten zu entwickeln. Das sagte der CDU-Politiker in Shanghai. So könne Huawei und anderen chinesischen Technologiekonzernen etwas Gleichwertiges entgegengesetzt werden. Dafür müsse Europa politisch und finanziell zwar einiges investieren, solch ein Projekt komme aber den transatlantischen Beziehungen zugute, sagte Bayer. Hintergrund ist die weltweite Diskussion um die Frage, ob chinesische Technologiefirmen wie Huawei vertrauenswürdig genug sind, um beim Aufbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes beteiligt zu werden. Auch in Deutschland fordern inzwischen immer mehr Experten und Politiker verschiedener Parteien, den staatsnahen chinesischen Huawei-Konzern aus Sicherheitsgründen auszuschließen. Vermutlich noch dieses Jahr wird sich auch der Deutsche Bundestag mit dem Thema befassen. Das Unternehmen Huawei selbst und auch Chinas Staats- und Parteiführung weisen alle Vorwürfe zurück. Sie werfen der US-Regierung vor, eine weltweite Kampagne gegen Huawei anzuzetteln, um den technologischen Aufstieg Chinas zu bremsen.
Aus Shanghai berichtete Steffen Wurzel. Das Timing ist sicher kein Zufall. Termingerecht zum Weltklimatreffen der UN in Madrid hat der frühere US-Außenminister John Kerry eine neue klimapolitische Initiative gestartet. Der Name klingt ziemlich martialisch und ist gleichzeitig Programm. World War Zero heißt Kerrys Kampagne, für die der US-Demokrat eine ganze Reihe von Promis ins Boot geholt hat. Arthur Landwehr mit den Einzelheiten.
Der Name soll bereits die Dramatik unterstreichen, die der Initiative zugrunde liegt. World War Zero, in etwa Weltkrieg für die Null. Und die Null steht für Null CO2, dafür, dass so schnell wie möglich netto kein Gramm des Klimagases mehr in die Atmosphäre geblasen wird.
We are way behind the eight ball. Things are getting worse, not better.
Man liege weit zurück, die Lage werde schlimmer, nicht besser, so der frühere amerikanische Außenminister John Kerry in einem Fernsehinterview. Er hat die World War Zero Initiative gegründet. Die Aufgabe, das Klima zu schützen, sei so groß, dass man wie bei einem Krieg alle Kräfte mobilisieren müsse.
We've got to treat this like a war.
Dafür hat der Politiker beider Parteien genauso ins Boot geholt wie Hollywood-Stars, Künstler und Wissenschaftler. Leonardo DiCaprio ist dabei, Sting, Ashton Kutcher, dann Bill Clinton, Jimmy Carter und Arnold Schwarzenegger, früher einmal Gouverneur von Kalifornien.
We are very happy and very proud of what we have done here in California, and I think we are perfect proof that you can protect the environment and also protect the economy at the same time.
Kalifornien ist der Beweis, dass man die Umwelt schützen und gleichzeitig eine florierende Wirtschaft haben kann. Und darauf kommt es Schwarzenegger an, Donald Trump zu widerlegen, dass Klimaschutz der Wirtschaft schade. Kalifornien habe es vorgemacht, umweltfreundlich lasse sich viel Geld verdienen.
Because we have the strictest environmental laws here in California and at the same time we are the number one economically, way ahead of the United States.
Wir haben in Kalifornien die strengsten Umweltgesetze und gleichzeitig sind wir wirtschaftlich die Nummer eins, weit vor den USA insgesamt. Und selbst in traditionellen Ölförderregionen werde mit Solarenergie besser verdient als mit Öl. Kerry und seine Mitstreiter wollen nun die Menschen Amerikas überzeugen. Von Januar an werden sie mit sogenannten Townhall-Meetings durchs ganze Land ziehen.
We're going to organize, we're going to mobilize, we're going to talk to literally millions of Americans over the course of the next months.
Wir werden organisieren und mobilisieren. Wir werden während der nächsten Monate mit Millionen Amerikanern sprechen. Man müsse den Menschen verständlich machen, dass sie eine Wahl hätten, so Kerry. Vor allem in den Kohle- und Stahlregionen der USA bedeutet Veränderung eben nicht, den Job zu verlieren, sondern die Zukunft zu gewinnen. Das aber sei auch eine Generationenfrage.
Young people get it. They understand what this is about, but they don't have a vote in the boardroom, they don't have a vote in Congress.
Die jungen Leute haben es verstanden, aber die haben keine Stimme in den Vorständen oder im Kongress. Bewusst startet World War Zero während der Weltklimakonferenz in Madrid. Kein Land könne die Aufgabe allein bewältigen und die USA müssten vorangehen.
Aus Washington, Arthur Landwehr. Brasilien stand in diesem Jahr wegen der Großbrände am Amazonas als Klimasünder am Pranger. Wegen der Waldvernichtung dort steht das Land beim CO2-Ausstoß weltweit auf Platz 7. Trotzdem fällt die Energiebilanz Brasiliens wesentlich sauberer aus als die manch anderer Länder, etwa in Europa. Steffen Liener.
Brasiliens Ruf bei Naturschützern ist denkbar schlecht. Die Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro steht wegen ihrer Umweltpolitik international in der Kritik. Vor allem seit den massiven Waldbränden im Amazonasbecken gilt das Land als Klimasünder. Organisationen wie der WWF machen Korruption und Landspekulation dafür verantwortlich, dass binnen eines Jahres mehr als 10.000 Quadratkilometer Wald verschwanden. Brasiliens Regierung wiederum wirft Umweltschützern vor, gezielt Brände zu legen, um dann mit dramatischen Fernsehbildern um Spenden zu werben, allerdings ohne solche Behauptungen belegen zu können. Zudem schreite die Abholzung heute sehr viel langsamer voran als in der Vergangenheit. Umweltminister Ricardo Salles wirft den reichen westlichen Staaten vor, zwar von Brasilien Maßnahmen einzufordern, sich aber bei der Unterstützung vornehm zurückzuhalten. Der Westen solle erst einmal das einhalten, was man einst beim Klimagipfel in Paris versprochen habe. Brasilien ist Vorbild, aber wir brauchen jetzt die in Paris versprochenen Gelder. Nächstes Jahr sollen die Überweisungen ja losgehen. Damals wurden uns 100 Milliarden Dollar pro Jahr versprochen. Wenn wir jetzt nicht mindestens 10% von diesen 100 Milliarden erhalten, und zwar jedes Jahr, dann stimmt etwas nicht an dieser Berechnung. Wasser predigen, Wein trinken. Diesen Vorwurf erhebt Brasiliens Regierung immer wieder gegen westliche Länder. So erzeugt der Energiemix des Landes wesentlich weniger Treibhausgase als die Stromerzeugung in Deutschland mit ihrem hohen Kohleanteil. Brasiliens Strom kommt derzeit überwiegend aus Wasserkraft. Das aber ändert sich, sagt Sergio Leitão. Der frühere Greenpeace-Kampagnenchef leitet heute ein Umweltinstitut. Brasiliens Energiemix ist eigentlich sauber, aber er läuft Gefahr, dass die Treibhausemissionen steigen. Denn in Brasilien redet man gerade über eine Steigerung des Anteils von Gas an der Stromerzeugung. Das Gas soll den Platz einnehmen, den bisher vor allem die Wasserkraft eingenommen hatte, die großen Wasserkraftwerke. Auch wenn die riesigen Staudämme Brasiliens andere Umwelt- und Sozialprobleme aufwerfen, zumindest ihre Klimabilanz ist erstklassig, sagen Experten wie Leitão. Deswegen sei es falsch, auf das billige Gas zu setzen. Man müsse vielmehr in einen Mix aus erneuerbaren Energien investieren. Der ertragreichste Ort in Deutschland für die Solarenergie hat genauso viel Sonnenkraft wie der schlechteste Ort in Brasilien. Wir haben da also ein enormes Potenzial. In Deutschland werden mehr als 8 Millionen Haushalte mit Solarstrom versorgt, während wir nicht einmal 200.000 haben. Das Potenzial für ein Wachstum der erneuerbaren Energien ist also immens. Es macht keinen Sinn, das für den Ausbau von Gas zu verschwenden, selbst wenn wir davon im Überfluss haben. Unter dem Strich ziehen Umweltexperten eine gemischte Bilanz, wenn es um Brasiliens Klimapolitik geht. Auf der einen Seite baue das Land durchaus seine Stromerzeugung aus Wind und Sonne aus. Auf der anderen Seite aber steigt auch der Anteil fossiler Kraftwerke. Dazu kommen die Waldbrände. Sie sorgen für knapp die Hälfte der Emissionen von Treibhausgasen im Land. Insgesamt liegt Brasiliens Ausstoß hier bei etwa 2 Gigatonnen im Jahr. Damit liegt man weltweit auf Rang 7.
Steffen Liener berichtete. Volkswagen macht in der chinesischen Autonomieregion Xinjiang gute Geschäfte, während Hunderttausende Angehörige der uigurischen Minderheit dort inhaftiert werden, kritisieren Menschenrechtler. Wer die Konzerngeschichte kennt, dem dürfte das wie ein Déjà-vu vorkommen, denn schon in den 70er Jahren hat VW in Brasilien mit den damaligen Militärmachthabern kooperiert. Die Opfer warten bis heute auf Gerechtigkeit. Anne Herberg.
Es passierte während einer Nachtschicht im brasilianischen VW-Werk in San Bernardo, unweit von Sao Paulo. Werkzeugmacher Lucio Bellentani reparierte gerade eine Metallpresse. Die Uhr zeigte kurz vor Mitternacht. Ich arbeite da also. Plötzlich spüre ich im Rücken einen Gewehrlauf. Ich drehe mich um und sehe einen Agenten vom Geheimdienst mit einem Maschinengewehr. Gleich daneben lehnt an einer Säule Coronel Rucci. In der Hand hielt er einen Revolver. Atemar Ruggi, der Mann mit dem Revolver, war damals in den 1970er Jahren Sicherheitschef im VW-Werk, früher ein Stabsoffizier der brasilianischen Armee. Die Arbeiter nannten ihn nur Coronel, Oberst. Als erstes habe ich einen Schlag direkt ins Gesicht bekommen. Peng machte es. Schämst du dich nicht, meinten sie. Dann folgte ein Schlag in den Magen. Dritte, sie folterten mich mitten in der VW-Personalabteilung. Dann brachten sie mich in die Geheimdienstzentrale. Geschichten wie die von Lucio Bellentani, der zwischen 1964 und 1972 im Werk arbeitete, stören die Erfolgsgeschichte des deutschen Konzerns, der sich in Brasilien gern als Musterbetrieb präsentierte. Doch während VW glänzende Geschäfte machte, wurden Arbeiter verschleppt, geschlagen, gefoltert. Leute, die wie Lucio Bellentani in linken Bewegungen aktiv oder gewerkschaftlich organisiert waren. Während der brasilianischen Militärdiktatur hat der deutsche Autobauer mit den Schergen kooperiert. Zu diesem Schluss kommt auch der Bericht der brasilianischen Wahrheitskommission von 2014. Die Bundesstaatsanwaltschaft ermittelt. Es geht um mindestens 22 Folteropfer. Unbequeme Wahrheiten für den Wolfsburger Weltkonzern, der schließlich selbst ein Gutachten zu den Vorwürfen erstellen ließ.
Die Studie fand keine Beweise für eine institutionelle Kooperation von VW Brasilien oder der VW-Leitungsebene mit dem brasilianischen Militärregime.
Ließ ein Pressesprecher von VW do Brasil noch im Mai 2019 auf Anfrage der ARD verlauten. Kurz, die Verantwortung liege bei einzelnen Mitarbeitern. Dieser Darstellung widerspricht der Historiker Christoph Keller von der Universität Bielefeld vehement. Er selbst ist der Autor der Studie.
Ich habe ja Beweise gefunden, dass der Werkschutzsammel mit der Geheimpolizei zusammenarbeitete. Aber da der Personalvorstand und mit Sicherheit auch der Vorstandsvorsitzende von VW do Brasil darüber jederzeit informiert waren.
Das deckt sich auch mit Recherchen von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung, die nach Durchsicht zahlreicher Unterlagen zu dem Schluss kommen, die systematische Kooperation sei Teil der Firmenstruktur gewesen. Seit einem Jahr verhandelt die Staatsanwaltschaft mit dem Konzern, der gegenüber der ARD erklärte, Volkswagen stehe heute für Toleranz und Weltoffenheit und lehne Menschenrechtsverletzungen in jeder Form ab. Der einstige Mitarbeiter Lucio Bellentani hat bis zum Schluss für Gerechtigkeit gekämpft. In diesem Juni ist er im Alter von 74 Jahren gestorben. Eine Entschuldigung hat er vom Konzern nie erhalten. Ehemalige Arbeitskollegen führen seinen Kampf für Gerechtigkeit weiter. Es gehe um Respekt, sagt João Belmiro, der damals ebenfalls vor den Augen des VW-Sicherheitschefs und des Werkschutzes gefoltert wurde. Es ist wichtig, dass sie ihre Fehler zugeben und dass sie sich entschuldigen, nicht mir gegenüber, sondern gegenüber der Gesellschaft und den Arbeitern, und dass sie ihre Worte endlich in die Praxis umsetzen.
Die Schatten der Vergangenheit holen VW in Brasilien immer wieder ein. Und mit dem Bericht von Anne Herberg geht dieser Podcast zu Ende. Christian Murk in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.